Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Münchner Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Wir wollen uns heute einem Thema widmen, das in der Berichterstattung der Medien meistens zu kurz kommt. Gewalt gegen Frauen. Unter der zerstörerischen Gewalt in Kriegen und bewaffneten Konflikten hat heute zu 80% die Zivilbevölkerung zu leiden. Aber Opfer systematischer Vergewaltigungen und erzwungener Prostitution sind fast ausschließlich Frauen und Mädchen. Unser heutiger Gesprächsgast, Schwester Hatune Dogan, kennt viele solcher Fälle, ist sie doch mehrere Monate im Jahr unterwegs, unter anderem, um sich für die Opfer einzusetzen. Sie ist uns gleich telefonisch zugeschaltet. Schwester Hatune, herzlich willkommen in unserer Sendung. Sie sind inzwischen sehr bekannt in Deutschland. Viele unserer Hörer werden Ihr Gesicht sicherlich aus diversen Talkshows kennen. Auch in vielen Dokumentationen sind Sie vorgekommen, weil Sie sich besonders für die Rechte der Christen einsetzen, der Christen im Irak vor allem. Und dieser Einsatz wurde im vergangenen August auch mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes gewürdigt. Doch bevor wir über Ihre Arbeit sprechen, wollen wir noch ein Wort über Ihren eigenen Lebensweg verlieren, denn auch der ist enorm spannend. Sie sind 1970 in Midyat im Südosten der Türkei als Mitglied der christlich-syrisch-orthodoxen Minderheit geboren. Welche Erinnerungen haben Sie eigentlich an Ihre Kindheit dort?
Ja, ich begrüße Sie auch, Sie und alle Zuhörer, und ich fange mit meiner Erinnerung an. Ich würde so kurz, knapp sagen, meine Erinnerungen sind sehr dunkel. Ich kann mich nur erinnern an Unterdrückung, Verfolgung. Wir haben tagtäglich mit Angst um Überleben. Jeden Tag wussten wir nicht, dass wir morgen noch weiterleben werden. Die Unterdrückung, wir waren ein christliches Dorf, heißt Saas, nördlich von Midyat 20 Kilometer. Um unser Dorf herum waren 5, sage ich, islamische Dörfer. Und diese 5 islamische Dörfer, die haben uns immer unterdrückt, unsere Früchte geklaut. Wir Mädchen, wir mussten uns bedecken, nicht aus religiösen Gründen, sondern damit unsere Gesichter nicht gezeigt werden und sie nicht uns nicht begehren werden und entführen, vergewaltigen werden. Und so mussten wir auch hinterm Haus, ins Garten mussten wir ein männliches Wesen, Brüderchen oder sowas mitnehmen. Ja, nicht alleine ein Mädchen auf dem Felde gehen oder sowas. Wir waren auch Bauern natürlich. Und so vor meinen Augen war 7 Jahre, da war sogar ein Braut mit Brautkleid. Da kamen die mit Waffen und die haben sie, also dem Bräutigam und die Trauzeugen verletzt und die haben sie mitgeschnappt und weg. Und da war sie weg. Also Entführung, Vergewaltigung war das Tagesthema tagtäglich für uns Christen. Also ich habe nur dunkel und traurige, angstvolle Geschichten. Das sind meine Erinnerungen, bis wir geflüchtet sind nach Deutschland, unsere Leben gerettet haben, sozusagen unsere Glaube und Leben, dass wir hier in Sicherheit leben können.
Also Sie sind schon sehr früh mit dieser Thematik Gewalt gegen Frauen konfrontiert worden. Und man kann vielleicht auch festhalten, in diesem Falle war es nicht der Staat, der Sie unterdrückt hat, sondern die feindliche Umgebung.
Ja, aber vorsichtig hier, weil der Staat, beispielsweise in der Schule oder im Militärdienst, da wohnen wir auch unter Druck. Der Staat Beispiel hat jeden Freitag gefordert, ein Christ dürfte keine Beamter werden. Unsere Lehrer waren automatisch Islam und jeden Freitag mussten wir, obwohl wir alle Christen waren, die Schüler, aber der Lehrer, da die Christen keine Beamter werden dürfen, da automatisch war Moslem, wir wurden unter Druck, islamische Religionsunterricht mitzumachen. Wir haben uns geweigert, jeden Freitag haben wir 8 Metalllinien, 1 Kubikzentimeter, Schläge bekommen, 4 auf der rechten Hand und 4 auf der linken Hand. Und meinem Vater im Militärdienst Beispiel, zwischen 60 und 62, Als Christ hat der Staat gedient, aber der wurde unter Druck verfolgt und fast wie Jesus gekreuzigt. Mein Bruder 83, genau dasselbe, weil sie Christen unbeschnitten waren. Also ich würde nicht sagen, dass Staat saubere Hände hat an diese Sache. Tut mir leid. Ich persönlich, ich habe nur bis Ende 14 in Linz da gelebt. Ich wurde versucht, viermal zu Vergewaltigung. Das jüngste erste Mal war 8. Lebensjahr. Verstehen Sie, was ich meine? Ist es nicht passiert, aber es waren Versuchungen.
Wir blicken jetzt weiter. Sie sind dann mit 16 in ein Kloster, in ein syrisch-orthodoxes Kloster in Holland eingetreten. Jedoch unter der Bedingung, dass Sie vor dem ewigen Gelübde die Möglichkeit zu lehren und Studien erhalten. Welche Erkenntnis steckte denn dahinter?
Also das Erkenntnis erstmal für mich, gebildet zu werden, das theologische Hintergrund, was heißt das Ordensschwester sein? Mit 6. Lebensjahr, wo ich eingeschult wurde, wo dieser Direktor gefragt hat, was wollt ihr werden? Ich habe gesagt, ich möchte Nonne werden. Und ich wusste aber, ich habe nie Nonnen in meinen Augen gesehen bis 15. Lebensjahr, bis ich nach Europa kam. Und danach, auf jeden Fall, ich bin in sehr frommer christlicher Glaube aufgewachsen. Wir sind aramäische Volk, fast von Ende 11. Jahrhundert schon christianisiert. Und nur die Sache ist so, dass ich wollte erstmal für mich gebildet werden, da ich auch in der Türkei sehr gut war in der Schule. Und ich habe meinen Eltern als Analphabete, mein Vater hat immer gesagt, bitte, ich habe mit diesem Welt bis jetzt mein Leben mit Augen, geschlossenen Augen verbracht. Ihr sollt was werden, ihr sollt Bildung erfahren, ihr sollt, also er hat uns ermutigt und so, das ist erstmal das eine, aber das Theologische, das zweite ist für andere Vorbild zu sein und nicht eine schlechte Ordensschwester, was weiß ich, zu werden, damit die Frauen vorwärts kommen, damit die Frauen auch Vorbild haben, damit die Frauen ermutigt werden. Also erstmal für mich, aber dann auch für anderen.
Sie haben auch dann von diesen Möglichkeiten reichlich Gebrauch gemacht. Sie haben viele Ausbildung absolviert zur Krankenschwester, zur Psychotherapeutin, Seelsorgerin. Sie haben Theologie und Geschichte studiert, um nur einige zu nennen. Und dann haben Sie so etwas wie eine Berufung erlebt, so will ich es mal nennen, einen entscheidenden Einschnitt in Ihrem Leben, als Sie nämlich nach Indien gereist sind. Wie war denn das damals?
Also ich bin nach Indien gereist für eine Konferenz, delegiert von meiner Kirche. Auch für Weltkirchenrat war ich auch in Afrika und danach war ich in Indien. Ich habe die Armut dort gesehen. 91 war ich das erste Mal in Indien und 99 war das zweite Mal. Ich habe Beispiel ein Kind in von meinem Fenster, wo ich dieses Bildungshaus war, gesehen, dass sie unter Reissäcke gelebt haben, 14 Familien, dass ein Kind dort in Wasserzüpfchen geschlafen hat, unter diese Shelter sozusagen. Und dann habe ich gesagt, mein Gott, und die Eltern kamen, die haben das Kind nicht umgedreht weggetan, dass das im Wasser schläft, sondern eine flache Stein geholt und seine Füße hochgehoben und einen Stein darunter geschoben, damit sein Körper nicht verwelkt. Und da habe ich gesagt, meine Güte, Gott, was willst du mir damit sagen? Da ist es 199 Grad mein Leben gedreht, obwohl ich habe vorher auch was karitativ in Afrika, AIDS-Waisenkinder, aber auch allgemein was getan. Aber es reichte nicht. Ich habe gesagt, mein Gott, ich wollte dich folgen, ganz, also Nachfolge folgen, aber entweder Mammon oder Gott. Und ich bin doch hinter Mammon gegangen. Mein Lohn war sehr hoch. Ich habe in Hospiz gearbeitet, Nachtschicht als medizinisch-therapeutische Betreuerin. Und ich hatte sehr gute Lohn und ich wäre zurückgegangen eigentlich wieder. Aber nach dieser Erfahrung, dann kam das in meinen Kopf, Matthäus 25:40, das ist mein Lebensmotto grundsätzlich geworden, was du dem Niedrigsten getan hast, hast du für mich getan. Und so, das ist mein Ziel. Allerdings nicht nur einseitig, sondern für alle Menschen, die arm sind, weil Jesus hat auch keinen Unterschied gemacht. Das ist meine Aufgabe. So versuche ich jetzt mein Leben danach einzurichten. Und dann Gerichtsfrage kam in meinen Kopf, Matthäus 25:35-40. Ich war hungrig, ich war nackt, ich war obdachlos, ich war durstig. Im Gefängnis und so weiter, hast du für mich getan oder nicht? Das ist eigentlich die Frage, die Gott uns fragt, jeder von uns. Und das ist meine, also ich habe das als Aufgabe in meinem Leben dargestellt. Und seitdem habe ich dann mein Ticket umgeändert und habe ich mit Schuhen angefangen, die für diese Familien, 82 Personen, die hatten barfuß, alle waren barfuß, die haben ihre Schuhe unter den Schultern getan, das als schade empfunden, schmutzig zu werden. Dann ohne Sprache natürlich musste ich mit denen klären, dass das für Fuß ist und nicht unterm Schulter. Und so dann habe ich Häuser für sie gebaut, die Kranken habe ich zum Arzt gebracht. Und so hat meine Arbeit, ich habe mein Ticket geändert, ich bin da geblieben, nicht mehr zu meinem so finanzielle Arbeit sozusagen zurückgekommen. Ich bin in Indien 6 Monate und seitdem gehe ich jedes Jahr dahin. 4 bis 5 Monate. Aber dann habe ich auch natürlich die Iraker oder die unterdrückten Menschen. Mein Ziel ist, den Menschen, die auf dem Boden sind, zu helfen, egal wer das ist.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, heute mit Schwester Hatune Dogan als Gesprächsgast. Wir haben im ersten Teil unseres Gespräches über ihre Stiftung gesprochen, über ihre Hilfe für die Ärmsten in vielen Ländern der Welt. Aber es liegt ihr noch ein zweites Thema am Herzen, und das ist die Gewalt gegen Frauen, und dort besonders im Irak. Und darum geht es jetzt im zweiten Teil. Sie haben uns Ihre Motivation geschildert, auf die Stimme Jesus hören, Jesus in den Ärmsten der Armen erkennen. Und das haben Sie jetzt auch getan, als Sie vom Leid der irakischen Christen erfahren haben. Wie war denn das und was hat Sie da besonders bewegt?
Wissen Sie, ich habe ein Referat gehört in Gronau und ich habe dann gehört, was mit den Menschen passiert dort. Wissen Sie, ich habe vorhin gesagt, dass ich selbst ja eine Gewalt erfahren habe in meiner Kindheit, aber auch als Frau und geflüchtet und ja, Religionsunterdrückung und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, das ist meine Aufgabe. Ich kann die Menschen nicht so oder diese Frauen speziell nicht in diese Lage lassen. Ich muss selber erstmal dahin gehen und Blick darüber haben, was da geschieht. Und wenn es möglich ist, werde ich mich auch für sie da einsetzen.
Und was haben Sie da gesehen, als Sie im Irak waren?
Ich habe eine Diashow gesehen, dass Beispiel ein Mann einen Tropfen auf seine Nase hat, und das waren die erste drei junge Männer, die enthauptet worden sind, und dass sie in einen Leichenhaufen im Krankenhaus geworfen sind, im Hof der Krankenhaus, und der Vater, der Rimon, der kam und der suchte seinen Sohn sozusagen, der hat seinen Körper gesehen und der hat Gott gebeten, seinen Kopf auch, damit er seinen Sohn ganz Körper begraben soll, und dann rollte ein so ein rundes wie ein Ball, aber in Tücher rollte, und er deckte das auf, und das war sein Sohn. Und er hat gesagt, Gott sei Dank habe ich den Kopf meines Sohnes gefunden, dass ich ihn richtig beerdigen als Ganzkörper. Und diese Bilder, dieser Vortrag, das hat mich so berührt. Dann habe ich gesagt, oh mein Gott, das ist 1914 wieder zurück, also Völkermord. Ich habe von meiner Oma so viel mitgekriegt, das habe ich auch im Buch da geschildert. Seite 55 bis 66, die Geschichte meines Dorfes mit meiner Oma und meiner Tante. Auf jeden Fall, da habe ich gesagt, mein Gott, soll man jetzt Augen zu und sagen, uns ist egal, uns geht gut, lassen wir die Menschen leiden, oder soll man denn dahin gehen und sie unterstützen? Und so habe ich gesagt, okay, ich gehe, und damit ich Blick darüber habe, und wenn ich helfen kann, werde ich tun. Speziell für Frauen nochmal und Mädchen, die missbraucht worden sind.
Wie sieht denn jetzt speziell der Druck auf die Christen im Irak aus? Welchen Gefahren sind sie da jetzt zurzeit ausgesetzt?
Wissen Sie, die Christen im gesamten Orient, nicht nur in Irak, alleine auch Ägypten ist noch schlimmer, aber verdeckt, und niemand traut sich da was zu sagen. Im gesamten Orient, die Christen haben schwer. Auch bis heute in der Türkei, obwohl Larifari, Türkei will in EU, und da wollen die schöne Seite zeigen, aber trotzdem, die Rechte sind nicht so. Und jetzt in den letzten Tagen wird hier in Talkshows geredet, die da zum Talkshows kommen, tut mir leid, die haben keine Ahnung von Islam, was das ist. Also es wird hin und her geredet, das tut mir so weh, wenn so ungebildete Leute oder die keine Ahnung, die alles Friede, Freude, Eierkuchen darstellen wollen. Also es ist nicht so, wie das hier geschildert wird. Wir gucken vom europäischen Gesetz, europäischer Blick, aber nicht vom orientalischen Gesetz, nicht vom orientalischen Blick. Und da denken die, wir sollen wissen, dass die Tarier haben, die können richtig Show spielen, aber das ist nicht die Wahrheit. Bitte, die Leute sollen Schariat und Koran richtig lesen und mit ein bisschen kritischem Blick, dann werden sie wissen, wie die Leute denken.
Was ist denn das Ziel dieser Islamisten?
Ich habe gesagt, dass sie sollen die Bücher lesen, und da ist das Ziel drin, und dass ich nicht nur in Orient, sondern in der gesamten Welt das Ziel, dass Dschihad, dass Welt islamisiert wird.
Mhm. Kommen wir zurück auf die Lage im Irak. Was bedeutet denn diese schwierige, diese verzweifelte Situation für die Christen dort jetzt konkret für die Frauen und Mädchen, die dort leben?
Wissen Sie, meist Mädchen und Frauen, die ich getroffen habe, habe ich in Nachbarländern besonders getroffen, weil sie dort ihr Mann oder ihr Bruder getötet wurde und sie entführt wurden und dann Lösegeld gezahlt haben. Ich habe die Nachbarländer meist getroffen und mit denen unterhalten. Ihre Lage ist wirklich also in Unmaßen schwierig. Die sind hängen geblieben zwischen zwei Stühlen. Also die können nicht zurück aus Angst und die können auch nicht aufgenommen werden in Europa oder sowas. Inzwischen Kanada, die haben ein bisschen die Tür aufgemacht und jetzt werden wir mal gucken, wie das ist. Aber mein Ziel ist nicht die Menschen, dass sie weggehen von ihrer Heimat, sondern dass sie in Frieden in ihrer Heimat wie vorher leben dürfen müssen. Dass das Welt dafür sorgen soll. Das ist, was ich wünsche. Es ist keine Lösung, jemanden aus seinen Wurzeln zu reißen und ihn in eine andere totale Gegend. Also die Iraker sind gewohnt, in Irak zu leben seit tausenden Jahren und die sollen auch da bleiben. Ihre Schutz muss gewährt werden.
Gibt es da Fortschritte?
Nicht so gut. Also ich würde sagen, nicht so gut. Also Beispiel, letzte Woche haben wieder ein junger Mann von Mosul genommen und hohe Lösegeld gefordert und der Staat konnte gar nichts machen. Das ist einfach, die Menschen werden wie die Fliegen, werden die getötet, Klatsche drauf und weg. Es gibt keine Gutmachung, es gibt keine, nichts, gar nichts. Und die Menschen aus Angst, die fliegen weg einfach, ja.
Stimmt es denn, was man hier manchmal hört, dass christliche Mädchen oft entführt werden, vergewaltigt werden und dann ihren Vergewaltiger auch noch heiraten müssen?
Wenn sie vergewaltigt werden, die können sowieso nicht zurückkommen. Wenige können die zurück und nach dem Lösegeld zahlen. Das ist mehr in Ägypten statt in Irak. Es gibt auch natürlich, es sind Millionen Menschen auf diese Weise islamisiert worden, gezwungen worden. Aber in Ägypten ist mehr als Irak im Moment in diese Frage, die Sie gestellt haben.
Mhm. Es sind nicht nur christliche Frauen allgemein gefährdet. Ich habe gehört, auch Frauen, die sich generell engagieren, sei es jetzt in der Politik oder auch in Hilfsorganisationen, wie Sie das ja auch tun. Und da gab es ja im Irak auch Attentate auf Politikerinnen. Warum leben denn gerade solche Frauen wie ja auch Sie persönlich gefährlich?
Die Orient habe ich gesagt, dass Schariat erlaubt der Frau nicht, sowas sich hineinmischen. Das Macht hat der Mann und nicht die Frau. Und Politikerinnen, auch wenn die aus anderen Glauben kommen, diese Frau, die hat kein Recht und die mischt sich hinein. Die muss weg vom Bildschirm. Aber auch die anderen, die für Frauenrechte sich einsetzen oder Menschenrechte. Die Frauen haben mehr Sensibilität, die Frauen haben mehr Gefühle, Empfindungen für die Menschheit allgemein, würde ich so sagen. Vielleicht ist es pauschal, aber allgemein ist so. Und wenn sie sich einsetzen, die setzen sich durch ernsthaft und das, die müssen weg von der Bildschirm. Die leben in Gefahr, das weiß ich.
Ist Ihnen das persönlich auch schon begegnet, dass Sie bedroht wurden?
Ja, Beispiel. Ich bin in Jordanien mit meinen Mitarbeitern. Ich arbeite durch Vereine natürlich und ich will mit Taxi fahren. Die Taxis sind leer. Ich bin richtig mittendrin da, wo die Hauptstelle der Taxis ist. Die gucken auf mich. Ich habe Kreuz hängen. Die warten, die gucken. Ich bin Christin und die fahren weiter. 2,5 Stunden muss ich da warten, bis einer doch gewartet hat und mich mitgenommen hat. Das ist schon Erniedrigung und verachtend für christliche Religion, aber auch für mich persönlich als Frau und mit Kreuz. Beispiel, man meint, Jordanien ist, was weiß ich, ja, aber das inzwischen, alle Taxifahrer, die predigen, die hören Koranpredigt und die lesen selber, die hat jeder seinen Koran, alle haben Werte und also es geht in fanatische Richtung hinein, also im Gesamtorient, aber so ein Beispiel, dass ich sowas gespürt habe, ja. Aber andererseits habe ich auch gute Helfer, bestimmte Orte, dass sie mir, also man kann nicht pauschalisieren, aber leider die Masse geht die Richtung.
Ist das ein Thema, das man auch von Seiten der Vereinten Nationen ernst genug nimmt, Ihrer Meinung nach?
Also ich würde sagen, die Vereinten Nationen, aber auch gesamte andere Welt, sie müssen auf Orient ein bisschen mehr genau schauen, was da alles abläuft. Hier wird, wie gestern habe ich auch gehört, dieser von Grünen, dieser islamische Politiker, der sagte, alles Larifari und dass hier die Rechte gefordert werden, dann müssen die bitte Beispiel in Deutschland, dann gucken die in der Türkei Beispiel, dann müssen die auch dort die Rechte der anderen Menschen geachtet werden. Und wenn nicht, wenn jemand hier nicht diese Rechte achtet, Menschenrechte, ich spreche von Menschenrechte erstmal, nicht Religionsrecht, Religion ist zweite Reihe, aber Menschenrechte, wenn das nicht geachtet werden, dann sollen die auch hier, diese Menschen, die nicht achten, sollen die genauso behandelt werden und hier ihre Gesetze nicht biegen, wegen solcher Leute, weil deutsche Recht ist auf das Menschenrecht begründet und Freiheit und Liebe. Und diese dürfen nicht verschoben werden, wie in England, für Frauen besonders, dass sie nach ihrem Maßstab oder nach Scharia beurteilt werden. Das ist falsch. Wir müssen zu unseren Gesetzen stehen. Die Gesetze sind für Menschen gut, was hier ist, für gesamte Menschheit. Und das verdiene ich für deutsche Politiker, dass sie darauf achten und nicht verblendet werden von dieser Taqiya. Ich weiß nicht, ob jeder Taqiya weiß, dass Taqiya heißt zwei Gesichter. In ihre Gesicht sage ich was und dahinter aber steckt was anderes.
Wie wichtig ist denn die Arbeit der Kirche in diesen Regionen, speziell auch die Arbeit für die Frauen?
Also das ist sehr wichtig, weil die Frauen, Beispiel, die entführt, missbraucht worden sind, die haben trotzdem zu ihrer Glaube gehalten und die leben unter Schock und die Seelsorge, das ist sehr wichtig dort. Aber manchmal die Kirche offiziell, die kann auch nicht die Wahrheit sagen, weil sie auch Angst vor der Unterdrückung hat. Egal in welchem Land. Es gibt viele, die Geistlichen, die einfach, die halten ihren Mund zu und die sagen nicht die Wahrheit. Also die wollen nicht lügen und die sagen, ja, es geht, alles ist in Ordnung. Aber ist nicht so. Die Kirche muss ein bisschen offener sein und sagen, wie das ist. Kirche, wer im Namen Jesu spricht, der muss Wahrheit zur Wahrheit stehen, sonst ist er kein Christ.
Zur Wahrheit gehört auch, dass eigentlich in allen Ländern des Nahen Ostens die Christen auswandern, teilweise in Massen. Das Christentum blutet sozusagen aus. Welche Probleme wirft das für die Kirche auf? Und natürlich auch für die Lage von Frauen, wenn sich niemand mehr um sie kümmert.
Die Probleme sind groß und die Menschen, wenn das so weitergeht, in Orient wird leer vom Christen und nicht nur in Orient, auch hier in Europa irgendwann eines Tages, wenn wir so weitergehen und uns nicht um unsere Rechte und Glauben ernsthaft kümmern. Wir werden überwandert, weil wir unsere christliche Glaube, die durch Liebe und Freiheit und Glück entstanden ist, nicht ernst nehmen und nicht mehr erkennen, viele von uns.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Zu Gast bei uns ist die aus der Türkei stammende Ordensfrau und Menschenrechtlerin Schwester Hatune Dogan. Und Schwester Hatune, Sie haben uns vor der Pause schon die schwierige Situation der Menschen, besonders aber auch der Frauen im Irak, aber auch ganz allgemein im Nahen Osten, in Ländern, wo der Islam die Überhand hat, geschildert. Und Sie haben so ein richtiges Menetekel an die Wand geworfen, was passieren könnte, wenn wir unseren Glauben nicht ernst nehmen, wenn wir unsere Gesetze, die Menschenrechtsgesetze nicht mehr verteidigen, was dann passieren könnte. Nun ist es aber auch so, wir wissen ja, dass die islamischen Staaten ein anderes Verständnis von Menschenrechten haben, wie wir in Europa oder in der westlichen Welt. Und die Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam von 1990 weicht ja erheblich von der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 ab. Und das vor allem auch bei den Rechten der Frau. So unterstützt die Erklärung zum Beispiel die Gleichstellung von Mann und Frau nicht. Sie stellt vielmehr die Überlegenheit des Mannes fest. Und in Artikel 6 dieser Kairoer Erklärung wird Frauen zwar die gleiche Würde garantiert, aber nicht die Gleichstellung in anderen Belangen. Sind da nicht, wenn wir uns vor Augen halten, dass der Einfluss der islamischen Staaten immer größer wird, die Frauenrechte weltweit erheblich, massiv in Gefahr?
Ja, leider Gottes. Auf jeden Fall, ich wollte hier, da Sie von Ägypten gerade nochmal erwähnt haben, Beispiel, das wurde diese Frau Marie Sharbini hier von einem Russlanddeutschen hier ermordet. Es war nicht gut. Der muss dafür bestraft werden, natürlich. Hier wurde ein Denkmal für sie gestellt. Hier wurde 4 Millionen Euro gut gemacht
gesammelt.
Sowas kann man natürlich nicht gut machen, aber immerhin. Aber dafür, als Rache in Ägypten, wurden 52 Mädchen missbraucht, vergewaltigt, getötet. Und haben Sie was davon gehört? Wie als Rache für Marwi Sharbini.
Also ein Ungleichgewicht auch in der Berichterstattung über solche
dort,
Fälle.
Dort werden die Menschen einfach geschlachtet, getötet und wegen ihrer Glaube und oder als Rache, was sich in der Welt was passiert. Und niemand denkt, niemand macht das gut, niemand sagt herzlichen Beileid, niemand ist es weg und wie ein Fliegen, klatsche drauf, weg. Mhm. Und wo ist diese Rechte, Menschenrechte, ich spreche von Menschenrechte, wo ist das? Wir Europa hier, wir denken ein bisschen zu leicht und auch wirklich, nochmal, ich habe hier 2, 3 Talkshows hier gesehen, was alles läuft, Thema Islam, nachdem Bundespräsident sowas erwähnt hat, dieser Satz. Was da läuft, ist wirklich unter der Niveau 1, unwissend, aber es war bei Phoenix eine Dokumentarfilm, das war okay. Das war historische Daten, okay. Das war das Einzige, was ich gesagt habe, historisch stimmt das. Das Rest ist jetzt alles Larifari.
Und geschönt.
Ja, sowieso.
Schwester Hatune, unsere Hörer werden es gemerkt haben und wer Sie kennt, weiß es sowieso. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund. Sie haben daher auch oft durch Ihre vielen Auftritte Kontakt zu einflussreichen Persönlichkeiten. Wie reagieren die denn auf Ihre Anliegen, wenn Sie sie so frei und frank vortragen, wie Sie das heute getan haben?
Wissen Sie, für mich ist die Wahrheit ist wichtig. Ich bin bereit, für meine Wahrheit dazustehen. Und was ich sage, wie ich gesagt habe, ich stehe dazu. Und viele aus Angst, die haben Angst, ihren Mund aufzumachen. Ich sage, Jesus, meine Bodyguard persönlich, ich habe keine Angst, weil um die Wahrheit. Warum soll man Angst um die Wahrheit haben? Eins. Zweitens, die Persönlichkeiten, die ich mit denen rede, oft wird gesagt, wenn ich Beispiel weiter vermitteln will oder so, dann sagen die, es heiße Eisen, wir fassen gar nichts an. Also die Politik spielt große Rolle, Wirtschaftssektor spielt große Rolle, ob eine kleine Minderheit, Menschen, religiös oder nicht religiös, vernachlässigt wird oder verfolgt wird, das spielt dann in dem Moment keine Rolle. Leider Gottes, viele Politiker, die sehen die Wahrheit, aber die machen ihre Augen zu. Für den ist wichtig die Wahlen und der Quoten der Wahlen und ihre Stuhl, ihre Finanzen denken und nicht Menschenrechte, leider Gottes. Als Ehrenbürger Deutschland kann ich sowas sagen, es tut mir wirklich leid, dass das so ist. Und da ich würde sagen, plädieren, dass sie doch ein bisschen ihre Augen besser aufmachen würden und auf Menschenrechte achten und nicht auf Wirtschaft und nicht, das Geld kommt und geht. Aber die Menschen brauchen ihre Freiheit, ihre Rechte.
Viele Menschen sehen das ja ähnlich wie Sie und werden auch so langsam sensibilisiert für das Thema. Wie sehe denn Ihrer Meinung nach ein sinnvolles Engagement gegen die Verletzung solcher Menschenrechte aus? Was könnte jeder Einzelne tun?
Jeder Einzelne, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, den Politikern unter Druck zu setzen, dass das, wenn sie sehen, dass das nicht richtig ist, dass sie zwingen, denn die Mehrheit oder Basis hat immer Recht, dass sie dann Beispiel demonstrieren und sagen, das war falsch, konkret den Politikern klar machen und die stoppen.
Schwester Hatune, wir sind fast am Ende unseres Gespräches. Wir haben viel Schockierendes gehört. Gibt es denn auch etwas, was Ihnen Mut macht, was Ihnen Hoffnung gibt?
Meine Mut ist die Leute, die meine Arbeit anerkennen und annehmen und auch unterstützen natürlich, ob finanziell oder Moral und Gebet der Gläubigen. Das ist für mich sehr wichtig. Und was ich noch sagen würde, die Leute können in meine Webseite, Homepage www.hatune.de oder mein Buch lesen. Es geht ums Überleben bei Herder Verlag, um mehr über meine Arbeit zu wissen, weil doch ist noch nicht so publik. Seit 5 Jahren sind wir international anerkannt worden. Seit 22 Jahren arbeite ich in diesem Feld. Das macht mir Mut und ich tue das im Namen unserer Jesus Christus ohne Unterschied, den Ärmsten der Armen zu helfen. Ich arbeite in Nepal, in Indien, in andere Länder. Ich arbeite auch für andere Religionen. Auch sogar ein Islam ist Mitarbeiter in Dubai mit mir. Also es ist so nicht, dass ich unbedingt das beschränke. Wenn ich einen armen Menschen sehen, dann werde ich ihnen helfen. Egal, ich habe noch nie nach Glauben gefragt. Aber in diesem Fall in Orient sind die Christen, die unterdrückt auf dem Boden sind. Und da möchte ich, dass Solidarität der deutschen Bevölkerung oder die mich verstehen überhaupt, dass sie ein bisschen mehr forschen über meine Arbeit, dass sie mich ein bisschen mehr unterstützen. Aber auch ich habe noch nie offizielle Gelder bekommen, dass ich auch offizielle Unterstützung bekomme. Jeder Organisation dürfen mit mir kooperieren und mitkommen und sehen, was wir tun. Wir sind anerkannter Verein hier in Paderborn, e.V., Helfende Hände für die Armen. Das wäre meine letzte Wort und ich brauche Gebet und Segen von den Menschen, die mich hören.
Gut, wir werden gleich in der Abmoderation noch ein paar weitere Angaben dazu machen. Eine allerletzte Frage möchte ich Ihnen noch stellen zu Ihrer alten Heimat Türkei. Die Türkei ist ja ein Schlüsselland auch für den Dialog zwischen islamischer Welt und der westlichen Welt. Denken wir allein daran, dass Millionen Türken in Deutschland leben, Millionen Deutsche reisen in die Türkei. Also eigentlich sind Begegnungsmöglichkeiten, ist Austausch da. Was fordern Sie von der Türkei? Was könnte dieses Land tun, um dieser Schlüsselrolle gerecht zu werden?
Ich kann das nicht als Schlüsselrolle sehen. Ich sehe ein bisschen eher in das andere Richtung, weil schauen Sie, was geschieht hier in Deutschland von der Seite her. Es ist nicht so, wie Europäer denken. Also ich sehe sie noch nicht als Schlüsselrolle. Auf jeden Fall, wir sind blauäugig gegenüber der Türkei. Sehr.
Das war Weltkirche aktuell über Gewalt gegen Frauen und die Lage der Christen im Nahen Osten haben wir heute gesprochen mit Schwester Hatune Dogan. Und Sie haben es sicherlich gemerkt, dieses Gespräch wurde aufgezeichnet vor den neuerlichen Anschlägen auf Christen im Irak, in Mosul und in Bagdad. Wir halten Sie im Internet ständig über die Lage der Christen dort auf dem Laufenden. Wer einen Internetanschluss besitzt, kann sich unter www.kirche-in-not.de informieren. Einige Informationen zu unserem heutigen Gast, jetzt noch zum Mitschreiben. Schwester Hatune ist Gründerin der Stiftung Helfende Hände für die Armen e.V. Auch diese finden Sie im Internet unter www.hatune.de. Ihr Buch »Es geht ums Überleben, mein Einsatz für die Christen im Irak« ist für 16,95 Euro beim Herder Verlag erschienen. Und diesen Christen im Irak soll heute auch unser letzter Gedanke in der Sendung gelten. Und wir wollen mit irakischer Musik der christlichen Märtyrer im Zweistromland gedenken. Doch vor dieser Musik hören wir noch ein Vater Unser, gesungen, gesprochen von Louis Sako, dem chaldäisch-katholischen Erzbischof von Kirkuk, und zwar auf Aramäisch, der Sprache Jesu Christi. Das war's für heute. Mein Name ist Volker Niggewöhner. Ihnen allen noch einen guten und gesegneten Sonntag.